Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. In der letzten Folge haben wir uns ja gefragt, was sind schwarze Löcher? Und haben dann da vor allem erstmal die Theorie hinter diesen Objekten kennengelernt. In der heutigen Folge soll es deutlich praktischer, deutlich konkreter zugehen. Und wir wollen uns wirklich mal anschauen, wie wir diese Objekte denn entdecken und wieso wir uns überhaupt sicher sein können, dass es schwarze Löcher in unserem Universum gibt. Bevor wir damit aber starten, fasse ich jetzt nochmal kurz zusammen, was wir in der letzten Folge über schwarze Löcher gelernt haben. In der letzten Folge haben wir erstmal gelernt, dass man sich schwarze Löcher nicht als Löcher vorstellen darf, also zumindest nicht als klassische zweidimensionale Löcher, sondern es sind wirklich dreidimensionale Kugeln, und zwar Kugeln, die wirklich tief schwarz sind. Also die sind so schwarz wie sonst kein anderes Objekt im Universum, und das liegt daran, dass ab einem gewissen Abstand zu einem schwarzen Loch dem nichts mehr entkommen kann. Nicht mal mehr Licht. Ja, man kann dieses ganze theoretische Konzept eines schwarzen Lochs eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Theoretisch sind schwarze Löcher Objekte, die so stark komprimiert wurden, dass die Gravitation an der Oberfläche immer und immer stärker wird, bis sie dann irgendwann so stark wird, dass die Fluchtgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, die man braucht, um von dem Objekt abzuhauen, dass die irgendwann höher wird als die Lichtgeschwindigkeit. Und ab genau diesem Punkt spricht man von einem schwarzen Loch. So, das ist wie gesagt erstmal nur so die theoretische Idee. Ja, das hat irgendwie Karl Schwarzschild 1916 einfach in der Mathematik entdeckt. Ja, der hat quasi mit den Formeln rumgespielt und gemerkt, wenn wir ein Objekt immer und immer kompakter machen, kann irgendwann nicht mal mehr Licht entkommen. Das heißt, wenn man so möchte, war 1916 die Geburtsstunde schwarzer Löcher, aber halt eben nur in der Theorie. Es war ein reines Rumgespiele, und ob das jetzt reelle Objekte waren, das wusste man nicht. Ja, selbst Einstein, der die ART ja aufgestellt hat, hat noch 1940 irgendwas veröffentlicht, wo er gesagt hat, schwarze Löcher können aus dem und dem Grund nicht existieren. Also Einstein hat quasi nicht geglaubt, dass das, was aus seiner Theorie folgt, reelle Objekte sein könnten. Tja, aber anscheinend sind wir uns heutzutage sicher, dass es schwarze Löcher wirklich gibt, dass es echte Objekte in unserem Universum sind. Ja, und warum man sich da so sicher ist, was wir also für Hinweise und Beweise für schwarze Löcher haben, das wollen wir uns in dieser Folge mal anschauen. Wir fragen uns heute also, wie entdecken wir schwarze Löcher? Jo, und um erstmal das Problem anzusprechen, warum ist es überhaupt so schwierig, schwarze Löcher zu entdecken? Naja, sie sind halt schwarz. Ja, und das All ist auch schwarz, also quasi überall da, wo wir keine Sterne sehen, ist einfach auch die tiefe Schwärze des Alls, einfach weil von da irgendwie nichts leuchtet. Und so kann man sich erstmal gut vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, ein tiefschwarzes Objekt vor einem tiefschwarzen Hintergrund zu entdecken. Aber wir Menschen sind ja clever und haben uns einige Methoden überlegt, wie wir doch auf schwarze Löcher schließen könnten, wie wir sie doch vielleicht zumindest indirekt detektieren könnten. Ja, und es gibt tatsächlich heutzutage im Endeffekt 5 verschiedene Methoden, wie wir schwarze Löcher entdecken können. Und der Großteil davon ist tatsächlich super modern. Also vor 30 Jahren hatten wir den Großteil dieser Methoden einfach noch nicht entwickelt. Ja, also das Ganze ist wirklich sehr aktuell, das werdet ihr später auch an den Jahreszahlen sehen. Ja, und ich will jetzt hier aber mal diese 5 Methoden kurz anreißen und damit auch so ein bisschen historisch quasi den Zeitstrahl langgehen und gucken, wann haben wir denn die ersten Hinweise auf schwarze Löcher gesehen und was wissen wir heutzutage. Also, nochmal. Wie entdecken wir schwarze Löcher? Methode 1. So hell wie 1000 Galaxien. Ja, die Idee der ersten Methode ist es, Licht einzufangen. Und jetzt denkt man sich, wieso denn Licht einfangen? Schwarze Löcher strahlen doch nicht. Und genau, wir wollen auch nicht das Licht der schwarzen Löcher selbst einfangen, denn das gibt es wirklich nicht, sondern Licht abgestrahlt von Materie, die sich um das schwarze Loch bewegt. Und an dieser Stelle ist es, glaube ich, ganz gut, mit einem weiteren Missverständnis über schwarze Löcher aufzuräumen. Man hört ja oft irgendwie, dass schwarze Löcher alles einsaugen. Und man kennt sie irgendwie als gefährliche Objekte, die alles verschlucken, was ihnen in die Nähe kommt. Das ist nur halb wahr. Schwarze Löcher sind nämlich eigentlich, zumindest aus der Entfernung betrachtet, in Anführungszeichen normale, massive Objekte, wie auch Sterne, die an sich einfach nur Gravitation haben, wenn man so möchte, beziehungsweise die einfach nur durch ihre Masse die Raumzeit krümmen. Und aus der Entfernung, ja, wenn man sich nicht sehr nah am Loch befindet, dann ist es eine ganz normale Raumzeitkrümmung, die auch von Sternen und Planeten verursacht wird. Man kann also ein schwarzes Loch ganz normal umkreisen. Also wenn man unsere Sonne von einem Moment auf den anderen mit einem schwarzen Loch austauschen würde, das auch eine Sonnenmasse hat, dann würde das die Orbits und alles Weitere tatsächlich überhaupt nicht betreffen. Ja, wir würden höchstens merken, dass es dunkel wird, denn das schwarze Loch strahlt halt nicht wie unsere Sonne. Aber die Bahnen der Planeten bleiben alle genauso bestehen. So, das heißt, alle möglichen Objekte wie Sterne und Planeten und alles Mögliche können schwarze Löcher ganz normal umkreisen. Und das passiert auch typischerweise. Jetzt wird es nur wirklich extrem, wenn Materie dem schwarzen Loch sehr, sehr nahe kommt. Also nicht so nah, dass es den Ereignishorizont überschreitet, aber trotzdem in die Nähe davon. Denn um in einem stabilen Orbit nah am schwarzen Loch zu sein, muss diese Materie sehr, sehr, sehr schnell um das schwarze Loch kreisen. Und diese schnelle Kreisen zusammen mit extremen Gezeitenkräften führen im Endeffekt dazu, dass alle Objekte nahe dem schwarzen Loch wirklich aufbrechen, kaputt gehen und man dadurch ein Ringsystem bekommt, wie wir quasi die Ringe vom Saturn auch kennen, nur halt sehr nah dran am schwarzen Loch. Und diese Ringe drehen sich so unfassbar schnell, dass die Materie in dem Ring mit sehr viel Energie aneinander reibt und sich unfassbar aufhitzt. Ja, heißer als jeder Stern. Und dieses Aufhitzen führt dazu, dass diese Materie leuchtet. Ja, das haben wir auch schon mal gelernt. Im Endeffekt leuchtet alle Materie, die irgendeine Temperatur hat, strahlt irgendwie Wärmestrahlung ab. Wir Menschen tun das im Infrarotbereich. Wenn wir jetzt zum Beispiel aber irgendein Objekt, ein Stück Metall oder so, noch weiter und weiter erhitzen, leuchtet das irgendwann im Optischen. Ja, wir sehen dann, dass es rot und irgendwann weiß glüht. Und wenn wir Objekte immer und immer heißer machen, strahlen sie in immer und immer energetischeren Wellenlängen. Und bei diesen Scheiben um schwarzen Löchern herum ist das so ins Extreme gezogen, dass die Materie da in Röntgenstrahlen strahlt. Tja, und diese Röntgenstrahlen können wir tatsächlich hier von der Erde aus detektieren. Zumindest vom All aus. Ja, also hier auf dem Erdboden blockt die Atmosphäre die ganze Röntgenstrahlung. Aber wir können Satelliten ins All schicken und mit denen diese Röntgenstrahlung messen. Ja, und als wir dann die ersten Weltraumteleskope ins All schicken konnten, haben wir auf einmal auch überall aus dem Universum Röntgenstrahlung messen können. Ja, man dachte anfangs noch, das sind vielleicht irgendwelche strangen, neuartigen Sterne in unserer Galaxie, die wir einfach so noch nicht kannten. Ja, aber diese Idee, die ist einfach nicht aufgegangen. Man hat das theoretisch irgendwie nicht modellieren können, dass es so eine Sterne geben könnte in unserem Universum. Was dann aber irgendwann mal jemand vorgeschlagen hat, ist, dass es ja sein könnte, dass diese Strahlung gar nicht aus unserer Galaxie kommt, sondern aus anderen Galaxien. Und dass es Röntgenstrahlung ist, die so unfassbar hochenergetisch ist, dass sie selbst aus anderen Galaxien so aussieht, als würde es ein Stern in unserer Galaxie sein. Tja, und dieser Vorschlag wurde anfangs so von der Fachwelt noch nicht wirklich angenommen, weil man damals einfach noch keine Objekte sicher kannte, die so viel Energie erzeugen sollten. Aber als man sich diese Leuchtquellen dann irgendwie auch nicht anders erklären konnte, kam halt irgendwann mal der Vorschlag auf, das können doch wirklich unfassbar massive schwarze Löcher sein, um die sich so viel Materie so schnell dreht, dass sie nun mal so extrem leuchtet. Ja, und Extremleuchten ist wirklich keine Übertreibung. Ja, die hellste Strahlung um ein schwarzes Loch, die wir aktuell kennen, leuchtet so hell wie 1000 normale Galaxien. Ja, das Tausendfache aller Sterne in unserer Milchstraße, alle leuchten gleichzeitig. Und genauso hell ist die Materie, die um so ein schwarzes Loch kreist. Das ist absolut wahnsinnig. Und das erklärt vielleicht auch, warum etwa 20 Jahre vergehen mussten, bis man das dann wirklich als beste Erklärung angenommen hat. Ja, also 1964 hat das erste Mal jemand vorgeschlagen, hey, das könnten doch schwarze Löcher sein, die im Endeffekt indirekt diese Strahlung verursachen. Und erst irgendwann in den 80ern war dann der Großteil der Fachwelt davon überzeugt, dass schwarze Löcher wirklich die beste Annahme sind, um diese Röntgenstrahlen aus den Tiefen des Alls zu erklären. Und das nimmt man bis heute an. Wir nehmen an, dass diese Röntgenstrahlung daherkommt, dass sehr viel Materie sehr, sehr, sehr heiß wird, weil es sehr schnell um ein supermassives schwarzes Loch kreist. Ja, heutzutage kennen wir übrigens etwa 1 Million solcher Objekte. Solche schwarzen Löcher nennen wir übrigens aktive schwarze Löcher, weil da halt aktiv Materie drumherum kreist und dadurch leuchtet. Ja, diese erste Methode ist an sich relativ einfach, wenn man aktive schwarze Löcher finden möchte. Man muss einfach nur das Universum nach sehr starken Röntgenstrahlen absuchen. Dafür muss man dann aber auch sagen, wir wissen wirklich nur, dass da irgendwie Materie sehr, sehr heiß wird und deswegen leuchtet. Und deswegen kann man diesen Nachweis eigentlich auch nur einen indirekten Nachweis von schwarzen Löchern nennen. Aber es ist trotzdem so der erste, den wir hatten. Was machen wir allerdings, wenn es ein inaktives schwarzes Loch ist? Haben wir Methoden, schwarze Löcher zu entdecken, um die keine Materie kreist, die also wirklich im Dunkeln verborgen bleiben? Ja, die haben wir. Methode 2. Sterne, die um nichts kreisen. Ja, ich muss direkt am Anfang zugeben, diese Methode ist sehr nischig und ich glaube, es gibt bisher nur ein einziges schwarzes Loch, das wir so gefunden haben. Es geht nämlich konkret um das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Ja, im Zentrum unserer Galaxie wurde schon länger ein schwarzes Loch vermutet. Einfach, weil wir denken, dass sich im Zentrum jeder Galaxie ein schwarzes Loch befindet. Aber das Problem ist, es scheint inaktiv zu sein. Wir empfangen also nicht diese extremen Röntgenstrahlen aus dem Zentrum unserer Milchstraße. Was wir aber irgendwann machen konnten, und dafür mussten erstmal die Teleskope gut genug werden, ist so genau ins Zentrum der Galaxie reinzuzoomen, dass man die Bewegung einzelner Sterne im Zentrum beobachten konnte. Und das hat man dann gemacht, über 20 Jahre lang. Ja, das gibt es als kleines Video, das geht nur ein paar Sekunden. Aber was man da sieht, ist vor allem sehr prominent bei einem Stern, dass dieser quasi um nichts kreist. Man sieht, dass er einen elliptischen Orbit macht, dass er von irgendeinem Objekt gravitativ stark abgelenkt wird, das man aber überhaupt nicht sehen kann. Das heißt, wir wissen, da muss es irgendein sehr kompaktes und sehr massereiches Objekt geben, das diesen Stern halt so ablenken kann. Und auch wenn man da wieder nicht mit absoluter Sicherheit sagen kann, dass es ein schwarzes Loch ist, passt quasi das, was wir beobachten, zu genau der Theorie von schwarzen Löchern, die wir haben. Und deswegen ist es das Logischste anzunehmen, dass sich dort im Zentrum unserer Milchstraße ein schwarzes Loch befindet. Aber diese Methode ist halt nur gut geeignet, wenn man die Bewegung der Sterne noch ziemlich detailreich aufnehmen kann. Und das geht halt nur in unserer Milchstraße. Es ist trotzdem, wie ich finde, eine spannende Methode. Und wir hauen euch das Video davon mal auf unser Instagram. Methode 3. Das Foto. Ja, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen simpel, aber mit der beste Beweis für irgendein Objekt ist doch, wenn man dieses fotografiert. Und gut, bei so einem inaktiven, ja, puren schwarzen Loch, da hat man dann höchstwahrscheinlich schwarz vor schwarz und sieht gar nichts. Aber wenn man sich ein etwas aktiveres schwarzes Loch vorstellt, ja, es muss jetzt nicht so aktiv sein wie diese Röntgenquellen, es muss nur ein bisschen Materie drum kreisen, dann könnte man sich ja vorstellen, zumindest diese Materie zu fotografieren. Und wenn man dann einen Haufen Materie um eine schwarze Kugel kreisen sieht, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass man gerade ein schwarzes Loch fotografiert hat. Ja, jetzt ist das Problem, dass schwarze Löcher ja ziemlich kompakt sind. Ja, auch wenn sie teilweise unfassbare Massen haben, sie sind nun mal sehr kompakt. Das macht ja gerade schwarze Löcher aus, dass sie so dicht gepackt sind. Und dadurch ist es einfach sehr, sehr schwierig, ein schwarzes Loch zu fotografieren, einfach überhaupt so ein Auflösungsvermögen hinzukriegen, um ein Foto von so einem Objekt zu machen. Ja, wenn man das Ganze ausrechnet und sagt, okay, was für einen Teleskopdurchmesser bräuchte ich jetzt irgendwie, um eins der nähesten schwarzen Löcher, zum Beispiel das im Zentrum unserer Milchstraße, aufzulösen. Also so, dass man zumindest diesen Ring erkennen kann oder in der Mitte so einen Schatten. Ja, dann kommt aus der Rechnung raus, dass das Teleskop ungefähr so groß sein müsste wie die gesamte Erde. Ja, und wenn man das hört, dann verabschiedet man sich erstmal von dem Gedanken, ein schwarzes Loch fotografieren zu können. Aber, und das erinnern vielleicht einige, wir haben es tatsächlich geschafft, ein schwarzes Loch zu fotografieren. Das war im Jahr 2019. Da wurde ein Foto eines schwarzen Loches veröffentlicht, das erste, das überhaupt jemals geschossen wurde. Und wie sie das hinbekommen haben, ist ziemlich cool. Das kann ich hier jetzt nicht wirklich im Detail ausführen. Sie haben aber kein einzelnes Teleskop gebaut, das so groß ist wie die Erde. Ich glaube, das hätte man schon vorher auch noch mitbekommen. Sie haben einfach ganz viele kleine Teleskope, die auf dem ganzen Globus verteilt waren, zusammengeschlossen. Oder alle haben zumindest zum gleichen Moment das gleiche Objekt beobachtet. Und so hatte man dann effektiv quasi im Durchmesser der Erde so ein paar kleine Punkte, die irgendwie Daten genommen haben. Und das ist natürlich nicht so gut wie ein Teleskop, das genauso groß ist wie die Erde. Aber es reicht, um diesen Durchmesser irgendwie anzudeuten. Und so hat man es dann tatsächlich 2019 geschafft, das erste Foto eines schwarzen Loches zu veröffentlichen. Und man sieht auf diesem Foto zwar sehr verschwommen, aber doch erkennbar, irgendwie einen leuchtenden Ring an Materie und dahinter, beziehungsweise im Zentrum davon, einen schwarzen Bereich. das schwarze Loch. Ja, und dieses Foto war dann, wenn man so möchte, wirklich das Totschlagargument für alle, die bisher noch daran gezweifelt haben, dass wir wirklich schwarze Löcher beobachtet haben. Denn nun haben wir wirklich Bildmaterial von diesem schwarzen Schatten in der Mitte, um den leuchtende Materie kreist. Methode 4. Schwarze Löcher als Gravitationslinsen. Ja, die Methode will ich hier wirklich nur kurz anreißen. Aber im Endeffekt kann man tatsächlich auch schwarze Löcher indirekt detektieren, indem sie Licht von irgendetwas anderem verzerren. Ja, wenn sich zum Beispiel ein schwarzes Loch vor einer anderen Galaxie befindet, also aus Sichtlinie der Erde heraus, dann krümmt dieses schwarze Loch das Licht um sich herum und wirkt quasi wie eine Linse. Das ist auch eine der Erkenntnisse, die aus Einsteins Relativitätstheorie hervorgehen. Gravitation bzw. Raumzeitkrümmung lenkt auch Licht ab. Ja, und durch diesen Effekt können wir zum Beispiel in das Zentrum einer Galaxie gucken und dann da nach Gravitationslinsen suchen. Und wenn wir solche Linsen finden, dann wissen wir zum einen, da muss ein sehr massives Objekt im Zentrum sein. Und wir können dann sogar durch die Art der Verzerrung zurückrechnen, wie schwer dieses schwarze Loch sein muss. Ich werde übrigens in der nächsten Folge ein bisschen mehr auf die verschiedenen Typen von schwarzen Löchern und deren Massen eingehen. Aber nur, dass man schon mal gehört hat. Ein schwarzes Loch, was dieses Jahr mit einer Gravitationslinsenmethode gefunden wurde, hat eine Masse von 30 Milliarden Sonnenmassen. Eins der massivsten schwarzen Löcher, die wir je entdeckt haben. Methode 5. Ein Beben in der Raumzeit. Ja, die fünfte Methode will ich nur kurz anteasern, aber sie ist so cool, dass ich sie hier schon mal erwähnen muss. Ja, es folgt nämlich tatsächlich auch erstmal theoretisch aus der Relativitätstheorie, dass wenn zwei schwarze Löcher sich umkreisen und sich immer näher kommen und irgendwann zu einem großen schwarzen Loch verschmelzen, dass dieses Event so extrem energetisch ist, dass es Wellen in der Raumzeit selbst auslöst. Ja, diese Wellen nennt man Gravitationswellen. Und wir haben es tatsächlich 2016 zum allerersten Mal geschafft, so eine Gravitationswelle wirklich zu messen und dadurch auch indirekt den Beweis für eine Kollision zweier schwarzer Löcher gefunden. Ja, über Gravitationswellen und diesen ganzen Prozess kommt auf jeden Fall in näherer Zukunft auch nochmal eine eigene Folge. Denn wir haben jetzt einfach seit ganz kurzer Zeit diese komplett neue Methode, schwarze Löcher zu entdecken. Nämlich durch ihre Kollision, die dann ein Beben in der Raumzeit verursacht. Okay, fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Wir haben uns heute gefragt, wie entdecken wir schwarze Löcher? Und haben dann gesehen, dass es verschiedene Methoden gibt. Die historisch erste, so grob in den 1970ern, war die Entdeckung von Röntgenstrahlung, die man sich nur erklären kann als ausgesandt von sehr, sehr heißer Materie, die sehr nah um ein schwarzes Loch kreist. Das war dann auch für lange Zeit unsere einzige und beste Methode, schwarze Löcher zu entdecken. Wir haben dann relativ aktuell zumindest die Existenz des schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße nachweisen können, indem wir gesehen haben, dass Sterne um scheinbar nichts kreisen. Ja, dieser 20-jährige Zeitraffer, der wurde übrigens auch erst im Jahre 2018 veröffentlicht, also auch ein relativ neuer Fund. Ein Jahr später gab es dann schon das erste richtige Foto, welches dann auch wirklich den letzten Zweifel an der Existenz schwarzer Löcher beerdigt hat. Und ähnlich neu und deutlich exotischer ist die Detektion von Gravitationswellen, ja, wirklich Wellen in Raum und Zeit selbst, die nur von einem so energetischen Event wie der Kollision zweier schwarzer Löcher ausgelöst werden kann. Ja, ihr seht also, wir haben heutzutage einen Haufen verschiedener Methoden, um schwarze Löcher zu entdecken. Ja, die reichen von relativ indirekten Methoden bis hin zu direkten Fotos dieser Objekte oder zumindest der Materie, die um sie kreist. Ja, wir sind uns gerade durch diese Vielfalt an verschiedenen Hinweisen und Methoden heutzutage sicher, dass schwarze Löcher zwar immer noch sehr skurrile, aber echte, reelle Objekte in unserem Universum sind. Wie diese Dinger eigentlich genau entstehen und was passiert, wenn man in ein schwarzes Loch fällt, was da überhaupt drin sein könnte, all das in den nächsten Folgen. Das war's mit dieser Folge. Falls ihr eine Frage habt zu irgendwas, was ich in dieser Folge erzählt habe, oder falls ihr eine generelle Frage habt zu den Themen Raumfahrt, Astronomie und Physik, dann schreibt die uns gerne. Entweder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast, oder per Mail an allwissen.podcast@gmail.com. Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.